Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Arbeit, also das, womit sehr viele Menschen sehr viel Zeit in ihrem Leben verbringen. Die Arbeit ist erstaunlich selten so richtig Thema in Büchern, vor allem in Romanen nicht. Die Redaktion dieser Sendung hier, also der Lesart, die hat es dennoch hingekriegt, eine ganze Reihe von Büchern zum Thema Arbeit auszumachen für unsere Buchempfehlung für den Monat April. Und die Redaktion ist jetzt hier im Studio, vertreten durch Miriam C. und Christian Raphansel. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Hallo.
Wie kam es denn jetzt erstmal überhaupt zu dieser Arbeitsliste bei den Buchempfehlungen?
Ich bin ja bei uns mehr so für die Sachbücher, die politischen Sachbücher zuständig. Und da würde ich sagen, da gibt es ja durchaus, das ist vielleicht ein Unterschied zu den Romanen, durchaus immer eine ganze Menge rund um Arbeit, gerade so soziologische Bücher, wie arbeiten Leute, die prekär beschäftigt sind, wie funktionieren da die Mechanismen etc. Da hatten wir auch letztes Jahr schon eine ganze Menge, da war das ja auch unser Denkfabrik-Thema, so von der Hand in den Mund, wenn die Arbeit fast nicht zum Leben reicht.
Denkfabrik ist unser Jahresthema.
Das ist unser Jahresthema, genau. Das war im letzten Jahr, aber es erscheinen auch reihenweise immer noch weitere Bücher. Und ja, diesen Monat habe ich mich gefreut, dass dann Miriam irgendwann sagte, es gibt jetzt auch Romane.
Endlich. Es ist ja manchmal so, dass ich so ein bisschen neidisch in die Sachbuchregion schiele, weil manchmal die Themen, so die gesellschaftspolitischen Themen, manchmal so ein bisschen schneller am Start sind. Ein Roman braucht halt manchmal ein bisschen länger, bis er entsteht. Und endlich wird also in Romanen auch mal gearbeitet. Das kommt ja wirklich selten vor, beneidenswert. Selten haben Romanfiguren überhaupt einen Beruf. Da ist vielleicht allenfalls mal jemand Schriftsteller und arbeitet an seinem nächsten Roman. Aber endlich kommt eben auch die Repetitivität, nenne ich es mal, von bestimmten Arbeitsprozessen auch in der Romanwelt vor.
Und was für Bücher sind das jetzt konkret in Ihren beiden Bereichen?
Ich würde mal mit den Sachbüchern anfangen. Da haben wir zwei Frühjahrstitel ausgewählt. Einmal von Anna Meyer, eine Journalistin, die hat vor ein paar Jahren schon ein Buch über ihre Vergangenheit in Armut, in Hartz IV geschrieben. Die Elenden hieß das Buch. Und jetzt, mittlerweile, sie ist aber sehr erfolgreich. Sie schreibt Bücher, sie macht Karriere, ist eben nicht mehr arm. Und ihr neues Buch, das heißt jetzt, Geld spielt keine Rolle. Und da schreibt sie eben darüber, wie sie merkt, wie sie selber sich verändert, dadurch, dass sie nicht mehr so nachdenken muss, wie sie den Euro zweimal umdreht und im Gegenteil, mittlerweile sich also dann das 50 Gramm Trüffelglas für 16,85 € kauft und selber schreibt, ich werde eigentlich vom Opfer zur Täterin, so wie ich mich entwickle. Also ein ziemlich hartes Buch und schöner Schlüsselsatz, ich hasse es, Trüffel zu lieben. Das ist das eine Buch und das andere Buch, Nadja Shehadeh, die ist eine Soziologin, die hat das Buch Anti-Girlboss geschrieben. Girlboss ist so ein feministisches Konzept, vielleicht schon so 10 Jahre alt, das ist so eine Chaka-Mentalität. Ne? Also Frauen, wenn sie nur ehrgeizig und fleißig sind, können das alles schaffen, sie müssen eigentlich nur genauso sein wie Männer. Und das lehnt sie sowohl aus feministischer als auch so einer leicht antikapitalistischen Perspektive ab. Und da ist so ein schöner Schlüsselsatz, ein halbwegs öder Tag zu Hause ist immer noch besser als ein interessanter Tag auf der Arbeit.
Ah, ja.
Ich glaube, das würden die Figuren in einem Roman auf dieser Liste ganz anders sehen. Wir haben nämlich Birgit Birnbachers Sozialroman, wovon wir leben, auch auf unserer Empfehlungsliste. Und das ist die Geschichte einer Frau, einer ehemaligen Krankenschwester, die aus gesundheitlichen Gründen, also sie hat Asthma und Atemnot, nicht mehr arbeiten kann und deswegen in ihr österreichisches Heimatdorf zurückkehrt. Und da will sie sich dann eigentlich erholen. Es klappt aber gar nicht so richtig, weil diese ganze Arbeitslosigkeit ihr auch ein Stück weit von Struktur nimmt. Dann kommt noch der pflegebedürftige Bruder dazu, der früh pensionierte Vater, der will den Haushalt erledigt bekommen. Also diese große Freiheit, wie man die Arbeitslosigkeit auch sehen könnte, oder das wird erstmal zu einer großen Belastung für diese Figur. Und auch im zweiten Roman auf unserer Liste von Marlene Hobrack ist das die Sozialsatire Schrödingers Girl. Der erzählt auch von einer arbeitslosen Figur, von einer jungen Frau, Anfang 20. Und die wird in so eine Art Betrugsfall, in einem Komplott verwickelt. Ein Literaturagent, ein besonders schneidiger, beschließt nämlich, ich mache dich zum Star, dich junge arbeitslose Frau, und verkauf einfach einen Roman von einem alten weißen Mann als dein, und dadurch kreieren wir den Mega-Bestseller. Spoiler, klappt auch eine Zeit lang ganz gut. Verändert dann aber das Leben eben dieser jungen Frau, und auch ihre Einstellung zur Arbeit verändert sich eigentlich durch diesen Deal.
Ja, wie ist das überhaupt mit der Einstellung zur Arbeit? Gibt es da so einen gemeinsamen Zug in diesen ja doch sehr verschiedenen Büchern oder unterscheidet sich das vor allem?
Ich glaube, es ist tatsächlich so dieser Wunsch, ein bisschen genauer hinzugucken und über dieses Thema Arbeit transportiert sich eigentlich auch sehr viel Gerechtigkeit. Und ich habe mich das auch gefragt, wie würden eigentlich die Romanfiguren, wenn wir denen jetzt diese Sachbücher geben würden, was würden die denn davon halten? Weil natürlich diese Position irgendwie Anti-Girlboss, ich bekämpfe den Kapitalismus vom Sofa aus, das ist natürlich eine wahnsinnig privilegierte Haltung. Das muss man sich erstmal leisten können, zu sagen, irgendwie, ich ziehe mich jetzt zurück, ich lasse mich nicht permanent kapitalistisch verwerten, sondern ich protestiere, indem ich mich in meinen Flauschbademantel wickle. Das ist Nadja Scheer die natürlich auch bewusst. Also sie schreibt auch ganz klar, logisch, ich habe hier meine Privilegien, das ist eine Luxusvariante, das kann nicht jeder. Und ich habe sie das auch dann in einem Interview mal gefragt, naja, sie legen sich dann aufs Sofa und verweigern sich und irgendjemand bringt ihnen die Pizza. Also bestärken sie damit den Kapitalismus nicht womöglich auch noch? Und da hat dann Nadja Scheer hat ganz spannend gesagt, dass es eigentlich so ein Privileg ist, das Frauen nie hatten. Also da kommt diese feministische Perspektive rein. Frauen hatten nie das Privileg, faul zu sein. Ich habe da mal einen Ton mitgebracht, wie sie das sagt.
Wir haben eigentlich nicht diesen Archetypus Frau, die sich freitags bis sonntags vor eine Playstation legt und Pizza isst und ein dreckiges Unterhemd anzieht. Das geht aber bei Männern ganz wunderbar. Und da habe ich mich natürlich gefragt, krass, dass das so tief sitzt. Woher kommt das eigentlich?
Das finde ich schon ganz spannend, dass das tatsächlich so ein Geschlechterdings ist. Ist das in den Romanen auch, Miriam?
Ja, Geschlechterdings. Ich würde auch sagen, ist es ein Stadt-Land-Gefälle da auch irgendwo. Ja. Weil gerade wenn ich mir vorstelle, Nadja Scheer würde jetzt in dieses österreichische Dorf kommen, wo eben diese ehemalige Krankenschwester Julia erholen will, in Anführungsstrichen. Das ganze Dorf ist tatsächlich gerade betroffen. Also da hat gerade eine große Fabrik zugemacht in diesem Dorf und viele, viele Männer sind arbeitslos geworden und die sitzen jetzt eben faul, nicht vor der Playstation, aber die sitzen im Wirtshaus alle und saufen sich da die Birne dicht, spielen Kartenspiele, spielen die da, verspielen wirklich Geld und alles, was die sonst noch haben. Einer verspielt zum Beispiel eine Ziege, also das letzte bisschen Besitz wird da irgendwie in den Ring geworfen. Und also auf diesem Dorf, da hat diese Faulheit in Anführungsstrichen natürlich gar nichts von Selbstermächtigung. Es kommt tatsächlich ein Städter noch in dieses österreichische Dorf. Der wird tatsächlich nur auch der Städter genannt. Und der bringt so ein bisschen was mit vom, er hatte so einen kleinen Herzinfarkt, nicht besonders schlimm, und ist jetzt da in diesem österreichischen Dorf in so einer Reha. Und der sagt von so ein bisschen, ja, ich hatte so einen Luxusinfarkt und ich kann mich jetzt hier so ein bisschen regenerieren, hat dann auch noch ein Jahreseinkommen, so ein bedingungsloses Grundeinkommen gewonnen. Und der lebt da jetzt in der Arbeitslosigkeit oder in der vorübergehenden Berufsunfähigkeit natürlich da jetzt sein Leben.
Wenn ich das jetzt so höre, Ich habe so einen Osthintergrund und in Büchern, die mit DDR-Geschichte umgehen, da geht es erstaunlich viel um Arbeit. Also wenn ich an so ein Buch denke, was für die DDR-Literatur sehr wichtig war, Franziska Linkehand von Brigitte Reimann, das ist ja die Hauptfigur Architektin. Und es geht viel darum, wie viel sie über ihren Beruf eigentlich an Gesellschaft teilhaben kann und was das auch bedeutet für ihre Identitätsbildung. Also wie, was werde ich eigentlich durch Arbeit, diese Frage? Ja, mit wem arbeite ich? Woran arbeite ich eigentlich? Hat das irgendwie, spielt das eine Rolle für die Gesellschaft? Spielt es keine Rolle? Mir scheint bei den Beispielen, die Sie jetzt genannt haben, auch weil es ja eher um den Abstand von Arbeit auch geht, zum Teil, das spielt da keine Rolle.
Ja, doch, es spielt indirekt eine Rolle, weil zumindest die Sachbücher das ja kritisieren, wie wichtig Arbeit für Selbstverständnis ist, für Standing in der Gesellschaft. Jetzt auch Nadja Scheer, die Soziologin, die by the way in öffentlichen Jobs irgendwie zum Beispiel mit Arbeitssuchenden arbeitet und dann da so einer ihrer ersten Jobs nach der Uni war, dass sie Bewerbungstraining für Leute in Maßnahmen durchgeführt hat. Und da sagt sie, das hat natürlich wahnsinnig viel mit dem sozialen Standing zu tun. Ich hatte da plötzlich Leute zu unterrichten, die hatten alle tausendmal mehr Erfahrung im Bewerbungsschreiben als ich. Und ich sollte mit denen 8 Stunden am Tag Bewerbungsschreiben üben. Und sie sagte, das ist ein Machtinstrument. Und dieses Spielchen habe ich da nicht mitgespielt. Wir haben dann irgendwie so das zwar trainiert, aber dann haben wir den restlichen Tag einfach irgendwie gemeinsam gut verbracht, weil ich gesagt habe, irgendwie, das ist für die eine Leistung, dass die überhaupt schon herkommen. Die müssen das. Und das hat was mit Standing zu tun. Und das ist auch so eine Frage, wie viel von Erfolg definiert uns und wie kommt Erfolg eigentlich zustande? Das zieht sich auch zumindest durch diese beiden Sachbücher, dass auch Anna Meyer zum Beispiel ganz klar sagt, irgendwie, ich habe da jetzt Karriere gemacht, aber ich schreibe dieses Buch, bevor ich vergesse, dass das nicht meine Leistung ist. Das fand ich auch ganz spannend. Die hat auch mir in einem Gespräch dann gesagt, Meine Karriere, die beruht auf Glück und Zufällen. Das habe ich auch mitgebracht.
Moment, dann hören wir das jetzt mal.
Ich bekomme tatsächlich für nichts, was ich sage, so viel Widerspruch wie dafür, auch auf Lesungen. Da melden sich dann immer ganz liebe Leute und sagen, aber sie haben doch so hart dafür gearbeitet. Und ich erzähle dann immer relativ genau, wie ich wohin gekommen bin. Und dann versteht es am Ende jeder, dass es alles Glück ist. Und ich glaube, wir könnten uns da alle ein bisschen ehrlicher machen.
Ja, dieses Ehrlichmachen, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es ist so viel Zufall, es ist so viel Glück und wir bilden uns dann ein, wir haben es verdient.
Ja, Ambitionen, das spielt natürlich auch in den Romanen jetzt eine Rolle. Tatsächlich ist man schnell dabei, dieser arbeitslosen Mara aus dem Roman von Marleen Hobrack, die tatsächlich in Dresden wohnt, also sie ist nach der Wende geboren, aber wohnt eben in der ehemaligen Ostdeutschland auf jeden Fall, der ist man schnell dran, so eine gewisse Ambitionslosigkeit anzudichten. Ja, die hat zum Beispiel auch keinen Schulabschluss, man weiß nicht so genau warum, die bemüht sich nicht richtig um einen Job auf einem vielleicht konventionellen Arbeitsmarkt, sage ich mal. Sie hat aber einen sehr großen Traum, sie möchte nämlich Influencerin werden und dafür zeigt sie schon bestimmte Ambitionen. Also da macht sie regelmäßig Fotos, möchte Anerkennung bekommen. Also ich glaube, das ist stark milieuabhängig auch, wie man Ambitionen und Leistung versteht und von wem man eine gewisse Anerkennung für seine Arbeitskraft, für seine Arbeitsleistung bekommen möchte.
Ja.
Ich dachte nur jetzt noch, Ambitionen sind ja auch was sehr Persönliches und die Frage ist ja auch, wie kommen wir aus den Problemen, die in diesen Büchern beschrieben werden, wie kommen wir da raus? Und ich glaube, bei beiden wird deutlich, auch wenn die jetzt eher so einen individuellen Ansatz fahren, ich lege mich aufs Sofa und verweigere mich, dass das natürlich kein gesellschaftliches Problem lösen wird. Anna Meyer schreibt irgendwie ganz ausdrücklich, also dieses ich habe jetzt plötzlich Geldbuch, dieses Geld spielt keine Rolle Buch. Ich will das nicht individualisieren, das Problem, aber ich habe jetzt auch keine große gesellschaftliche Lösung. Es ist aber schon insofern ein individuelles Problem, wenn wir uns weigern, auch nur darüber nachzudenken. Also sie schreibt an einer Stelle, Reflexion ist Bürgerpflicht. Und das finde ich irgendwie einen ganz schönen Gedanken, auch wenn das Problem nicht lösen wird. Und Nadja Shehadé sagt natürlich auch genauso, das ist jetzt ein schöner Titel, den Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen. Natürlich wird das so nicht klappen. Es ist gesellschaftlich, das heißt, sie wirbt dann ganz traditionell fast dafür, tretet in Gewerkschaften ein. Wenn ihr merkt, hier wird irgendwo Konkurrenzkampf gefördert, verweigert euch, spielt das Spielchen nicht mit. Diese Dinge, also es ist ein systemisches Problem und da kommen wir dann eben mit individuellen Ambitionen auch nicht raus, wäre die Lehre aus diesen beiden Sachbüchern.
Die Romane bilden natürlich erstmal auch individuelle Schicksale ab. Ich glaube, das ist auch die große Stärke von beiden Titeln. Birgit Birnbacher übrigens, die ist auch selbst Soziologin, die geht ganz nah eben an diese Einzelschicksale dran, beschreibt das sehr präzise. Marleen Hobrack macht das auch. Die, das muss man vielleicht noch bei dem Buch betonen, die überspitzt das aber auch an vielen Stellen. Also da muss man als Leserin immer selbst entscheiden, wo hört die soziale Realität da auf und wo beginnt auch so eine Karikatur dieser Figuren. Was beide Bücher, glaube ich, können, ist auch vielleicht jenseits von so einem Sachbuch, was die beiden Romane können, ist eine bestimmte Arbeitsrealität tatsächlich auch darstellen. Zu der berührendsten Szene gehört für mich in Birgit Birnbachers Roman, wie diese ehemalige Krankenschwester ihren Bruder wäscht, ihren pflegebedürftigen Bruder wäscht. Und wie das beschrieben ist, über wirklich Seiten und mit welcher Gründlichkeit, mit welcher Präzision auch in der Sprache das beschrieben ist, das spiegelt, glaube ich, auch eine Gründlichkeit in diesem Pflegeberuf wider. Und ich glaube, in so kleinen Stellen, sowas ganz individuelles beschreiben, liegt auch eine große Wertschätzung für bestimmte Arbeiten an sich.
Bücher zum Thema Arbeit bei unseren Buchempfehlungen aus der Lesart-Redaktion für den Monat April. Miriam C. und Christian Raab-Hansel aus unserer Redaktion waren hier im Studio. Vielen Dank dafür.